Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch Powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Audio88 und Yassin. Und es ist ganz spannend. Ich habe ein Interview mit den beiden geführt. Das Ganze wird bald auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Das Gespräch nach dem Interview war aber nicht weniger spannend, denn dort haben wir über Vertriebsstrukturen gesprochen. Über das, was Plattenmachen eigentlich für den Alltag eines Musikers und dem Kampf darin bedeutet. Darüber reden wir heute in dieser Folge mit Audio88 und Yassin im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß!
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Schöne Runde hier, denn es ist quasi wie ein Vorläufer für ein großes Interview, das bald kommt, wo ich mir ganz viele schöne Sachen habe einfallen lassen, wie durch Berlin laufen und so schöne Bilder einsammeln. Wenn das in Strömen geregnet, da hätte ich auch in Hamburg bleiben können. Trotzdem freue ich mich auf die Runde. Yannick, du wieder dabei. Ich fange bewusst an, nicht mit Fußball, denn das ist einfach zu schön gerade. Geht's dir denn sonst gut?
Mir geht's sonst soweit super, ja. Ganz entspanntes Wochenende hinter mir gehabt. Kleines Mittagstief, aber jetzt wieder voll wach, frisch, bereit für die Aufnahme hier.
Das Mittagstief hängt übrigens damit zusammen, dass sich meine Redaktion überlegt hat, häufiger FIFA zu spielen und er heute dreimal in Folge verloren hat gegen jemanden, der normalerweise bei FIFA die Schusstaste auf dem Pad sucht. Themen, mit denen ich unsere heutigen Gäste absolut überhaupt nicht begeistern kann. Aber umso mehr mit vielen anderen. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Denn wenn du einen Stammtisch machen willst, dann steht normalerweise ganz oben auf der Liste Audio88 und Yassin eingeladen. Und ich freue mich, dass es endlich so klappt und ihr dabei seid. Moin.
Moin.
Hallo.
Ganz oben auf der Liste wegen Labern oder wegen Trinken?
Ja, beim
Stammtisch.
Also, beides. Ja, habt den Stammtisch ja insofern digital frei gestaltet. Ihr könnt jetzt, und ihr draußen seht das ja nicht, ihr könnt es vielleicht nur hören, vorstellen, wie viel alkoholische Getränke sich beide bereitgestellt haben oder auch nicht, um diese Stunde jetzt hier mit mir zu überstehen. Wir haben wie immer natürlich eine Handvoll Themen dabei. Das erste, was wir aber gleich in die Runde werfen, ist etwas, was ich total spannend finde. Und da werdet ihr ein bisschen ausführen müssen. Denn wir haben nach dem Interview noch ein bisschen länger zusammengesessen und uns über den Wahnsinn im Prinzip im Vinylsektor unterhalten.
Yes.
Und damit ja einhergehend so ein bisschen das Problem von den Art von Vertriebsstrukturen, die man hat. Und da hat die Redaktion sich natürlich gedacht, das ist ein sehr gutes Thema, das nehmen wir mit. Und Yannick, vielleicht fasst kurz zusammen, welche Gedanken ihr euch gemacht habt, damit wir so eine Anlaufhöhe haben von dem, was ihr beiden dann ja hoffentlich sowieso ausführlich noch erzählen werdet.
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich diese Woche mal eine bisschen andere Herangehensweise. Also uns wurde ja quasi das Thema schon an die Hand gegeben. Du hast es schon richtig gesagt, es soll um die Vertriebsstrukturen gehen. Und unser Ansatz war dann so ein bisschen, dass ja der physische Musikvertrieb in der Vergangenheit so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, dass sich viel auf Online-Plattformen abspielt, aber dass inzwischen viele KünstlerInnen ja schon wieder sehr, sehr bewusst auf physische Tonträger, also Vinyls, setzen. Und die Frage ist halt einfach, die sich da uns gestellt hat, wie das für kleinere Künstler einfach so möglich ist, wenn man jetzt an sowas denkt wie Produktionszeiten, die einfach sehr, sehr lang sein können. Da reden wir hier von 8 bis 9 Monaten. Wenn man nicht beim Major-Label unter Vertrag ist, halt gewisse Netzwerke, Kontakte, Connections einfach nicht nutzen kann. Denn natürlich die Frage nach den Finanzen. Und naja, es könnte jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, aber dafür haben wir unsere beiden Experten hier sozusagen. Runtergebrochen haben wir das diese Woche auf die Frage, welche Herausforderungen bringen Vertriebsstrukturen für kleinere KünstlerInnen mit?
Und jetzt könnt ihr eigentlich mal ausholen und mal ein bisschen erzählen, was da so los ist.
Ja, ich kann ja mal, bevor du den Status quo einläutest, kann ich aber so ein bisschen kurz erklären, woher wir kommen, so in unserer Bandhistorie, weil die auch immer eng gekoppelt war an physische Produkte und wie wir unsere Musik unters Volk gebracht haben. Also angefangen Musik zu machen haben wir
2009 kam das erste Album.
Genau, 2009 kam das erste Album und unsere ersten beiden Alben 2009 und 2010 gab es im Prinzip nur auf CD. Also es gab weder Vinyl noch gab es digitale Download-Versionen davon. Und die CDs waren tatsächlich auch selbst gebrannt in selbst genähten Papphüllen. Es gab nur praktisch 100er Auflagen, dann ja. Glaube ich, in mehreren Auflagen. Und dabei blieb es dann tatsächlich auch erstmal, bis wir dann erst ein, zwei Jahre später, glaube ich, so eine Vinylpressung vom zweiten Album, glaube ich, zuerst und dann ja. Nochmal vom ersten gemacht haben. Genau, und seitdem haben wir uns natürlich auch so den Entwicklungen angepasst. Es gibt unsere Musik mittlerweile überall, wo man streamen kann, überall, wo man MP3s kaufen kann, wenn man das noch kann. Und eben auf CD und Vinyl, jetzt sogar zum ersten Mal auf Tape. Aber Vinyl ist tatsächlich mittlerweile unser Hauptmedium geworden. Also wir von allen Formen, die ich gerade genannt habe, ist Vinyl für uns das wichtigste Medium. Das ist auf jeden Fall, denke ich, also wir sind damit nicht alleine, aber es ist tatsächlich ja trotzdem ein in der Rap-Szene, auf jeden Fall in der deutschen Rap-Szene, eher eine Seltenheit, glaube ich. So, das kann ich ja vorab, dachte ich, um es besser einzuordnen.
Ja, das finde ich auch ganz gut.
Das ist auch vollkommen richtig. Ja, und vor allem zu der Zeit, als wir damit angefangen haben, vor allem Vinyl zu veröffentlichen, also vor über 10 Jahren, da war es vor allem noch ein totgesagtes Medium und es war ein sehr nischiges Medium und man musste auch auf jeden Fall nicht lange warten auf seine Pressung und man hatte innerhalb von 4 Wochen eine Testpressung in der Hand und dann 4 bis 8 Wochen später eine fertige Platte und die Zeiten, die haben sich jetzt während Covid auf jeden Fall extrem geändert. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind das Rohstoffknappheiten beim PVC, beim Farbgranulat. Es gibt insgesamt nur 2 Buden, die so diese Alufolien für Lackschnitt herstellen. Davon ist eine vor 2 Jahren halt abgebrannt und es gibt jetzt nur noch eine in Japan, die das herstellt. Und dann war noch der Suezkanal zwischendurch halt verstopft und all das also hat zum einen so Rohstoffknappheit in der Vinylproduktion zur Folge. Papier übrigens auch, also alles, was Drucksachen angeht, ist da genau das gleiche Thema. Und natürlich war es so, dass während der Pandemie kein Musiker touren konnte und irgendwie Konzerte spielen konnte. Alle hatten Zeit und alle hatten auch ein Loch im Portemonnaie durch das Wegfallen von Konzerten. Und so hat sich halt auch dann jeder dazu entschieden, jetzt auch noch mal Vinyl zu machen, weil der Vinylmarkt halt auch plötzlich, die Leute konnten halt auch nicht mehr auf Konzerte gehen, hatten das Geld über und waren halt auch dazu bereit, das in eine Plattensammlung zu investieren oder mal eine anzufangen. Haben ja die letzten 2 Jahre halt alle sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Und da ist dann schon eher, also zum einen, um Künstler zu unterstützen, halt das Geld in die Plattensammlung gegangen. Aber ich glaube auch, weil man sich zu Hause schön machen wollte, war ja viel zu Hause. Und diese Umstände haben das, also alle sind viele Umstände, auch dass Adele 500.000 Platten von ihrem Album gepresst hat und darauf aber auch halt ein halbes Jahr warten musste, muss man da auch nochmal zu sagen. Und das macht's auf jeden Fall planungsmäßig, ist man jetzt so an dem Punkt, dass in der Regel die meisten Leute ihre Vinylpressung so 9 Monate vorher irgendwie in Auftrag geben müssen, planen müssen, auch was Stückzahlen angeht. Und das stellt uns alle vor große Herausforderungen, weil was weiß ich denn, was ich in 9 Monaten fertig habe so.
Unheimlich viele Themen in einem. Ich muss mal versuchen, immer mal wieder einzusteigen, auszusteigen.
Ich kann mich ruhig unterbrechen, wenn ich zu viel laber.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das ja gut. Aber da sind so viele Punkte, wo du ansetzen kannst. Weil das mit dem Adele-Thema habt ihr immer so nebenbei erwähnt. Da muss man sich mal die Dimension vorstellen. Ne? Mhm. Wenn man das mal hochrechnet, das waren 500.000 Platten. 500.000 Vinyl von Adele. Mhm. Aufgrund dessen, dass jemand den Trend sieht, vielleicht auch sie, ja, bestimmt ziemlich sicher, irgendjemand drumherum Bock hat, das Ganze auch auf Vinyl zu hauen und wahrscheinlich auch noch, um mal ein Statement zu setzen. Solche ganzen Dinger. Da wird auch viel PR mit drin gewesen sein. Davon ist ja die Hälfte, was ich gelesen habe, auch sofort weg gewesen. Also scheint es insgesamt auch ein Erfolg gewesen zu sein. Wenn man das aber mal runterrechnet auf Größenordnung, da könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich komme ja hier mit meinen Freunden Dan und Bass aus dem 90er-Hip-Hop-Fankreis immer so von so Auflagen, wo 500er Auflagen sind, die dann teilweise auch ja davon leben, um die nächste Produktion davon bezahlen zu können, um überhaupt ihren ganzen Spaß weitermachen zu können. Davon kannst du halt einfach 1.000 Künstler allein schon reinpacken. Und bei euch wird es natürlich eine größere Auflage sein. Aber das ist doch einfach, also als ihr sowas gehört habt, was hat das an euch ausgelöst, so mit diesem Bewusstsein dessen, was das so verschiebt?
Ja, beeindruckend, also, halt auf jeden Fall. Also so.
Das zum einen, ja, das kann man tatsächlich sagen. Und zum anderen, also so, das ist halt wirklich, sind viele kleine Einzelteile, die zu der Situation geführt haben bei Vinylpresswerken, wie es halt jetzt aussieht. Da ist jetzt Adele nicht alleine schuld dran. Da ist auch jeder andere schuld dran, der gesagt hat, na Mensch, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich sage, ich mach mal irgendwas von früher noch mal in der Auflage, mal gucken, ob es jemand will. Also so ging's ja allen und jeder hat irgendwie versucht, irgendwie mitzunehmen, was geht, was man auch keinem verübeln kann, außer vielleicht Leuten, die halt eh schon millionenschwer sind. Also selbst Ed Sheeran hat sich darüber beschwert, dass Adele die Presswerke blockiert. So. Und wenn halt selbst Ed Sheeran nicht dazu in der Lage ist, irgendeinen Hebel zu bewegen, das bei ihm halt so beschleunigt, dann ist es dann, also dann gilt das einfach für alle. Und wie gesagt, Adele hatte wohl auch das Album ein halbes Jahr vorher schon fertig und es mussten aber einfach erstmal 500.000 Platten hergestellt werden und es hat ein halbes Jahr gedauert.
Also ich finde vor allem, also muss man vielleicht auch nochmal sagen, das klingt jetzt so, als wäre sozusagen jetzt der Vinyl-Hype losgegangen. Der läuft schon ein bisschen länger. Das kriegen ja die meisten Leute auch mit. Das, wie gesagt, also vor 10 Jahren ungefähr war das Medium totgesagt. Es gab eigentlich außer Rap nur sehr wenige Musikrichtungen, die überhaupt so noch größere Auflagen auf Vinyl veröffentlicht haben. Und irgendwann, also kamen auch viele Faktoren zusammen, gibt zum Beispiel diesen Record Store Day, der wurde halt irgendwann auch hochgepusht. Irgendwann war der Markt wieder groß genug und dieses Medium wieder etabliert und cool genug, dass halt auch ja plötzlich so Reissues vor allem halt viel gekommen sind. Also irgendwie die Beatles-Alben, Rolling Stones-Alben, irgendwelche Best-of-Geschichten, Vierfach-Vinyl von Rammstein, was auch immer so, ne? Und weil ich glaube, das Ding ist halt, dadurch, dass halt alles so digital geworden ist, hat man praktisch das schönste analoge Medium, also die CD ist ja weggestorben einfach oder stirbt jetzt gerade weg, und man hat so das schönste analoge Medium noch so als Gegenspieler dazu. Und wenn man es sozusagen wirklich ernst meint, und ich glaube, deswegen kann halt auch Adele vor allem so viele Platten verkaufen, dann ist man so, wenn man wirklich Wert auf Musik legt und wenn man so Genießer ist und so, dann ist das praktisch, dann ist das dein Statussymbol. So, wenn du ernsthafter Musikhörer, wenn du ernsthafter Fan bist, dann kaufst du diese Vinyl. Und das ist halt sozusagen genreübergreifend. Ich glaube, das ist halt letztendlich, weil ja das große Problem, dass man nicht einfach neue Presswerke bauen konnte. Das ist sozusagen das Nadelöhr. Man kann nicht einfach neue Presswerke bauen. Diese Dinger sind wahnsinnig schwer zu fertigen, werden eigentlich gar nicht mehr hergestellt, diese Maschinen. Und es gibt kaum Personal, was nicht schon irgendwo gebunden ist, was diese Maschinen bedienen kann. Und es kostet halt auch ein Schweinegeld. Also es ist erst über 20, 25 Jahre überhaupt erst rentabel. Und soweit kann natürlich jetzt keiner vorhersehen, ob die Vinyl da überhaupt noch eine Rolle spielen wird. Und dadurch gibt es einfach nur eine sehr begrenzte Anzahl an Maschinen. Um die streiten sich Major-Labels und Indie-Vertriebe und alle zusammen so und versuchen halt diese Slots zu kriegen. Und da ist es dann halt schon beeindruckend, weil praktisch ein Slot für 5.000 Platten innerhalb von Deutschland zu kriegen, dauert ungefähr 9 Monate. Und wenn man sich dann überlegt, dass halt 500.000 Platten Slots, also die werden das halt auf verschiedene Presswerke aufgeteilt haben.
Ja, das wurde weltweit gepresst.
Also genau, also das heißt sozusagen, wahrscheinlich hat jedes existente Presswerk irgendwie Vinyls zu dieser Auflage beigetragen. Und das ist halt schon sehr, sehr beeindruckend so.
Und wie beeinflusst euch das auch wirklich in, also jetzt, ihr müsst keine Zahlen nennen, klar, ne? Aber so trotzdem auch in der Planung, Existenz ist vielleicht zu hart formuliert, aber gut, innerhalb von Corona und allem drum und dran, allen Einschlägen, die man hat, ist es ja schon so, du hast entweder das Live-Geschäft oder das Musikbusiness-Geschäft. Musikbusiness-Geschäft, das wäre eine andere Frage, die gekommen wäre, ist ja bei euch, habt ihr selber schon gesagt, ist das der physische Tonträger, der am stärksten ist, weil ihr halt keine Mainstream-Künstler seid, die Streaming-Rekorde brechen. Das ist dann ja auch existenzbedrohend oder kunstbedrohend, wenn man halt nicht genau weiß, wie man planen kann oder das Bewusstsein darüber hat, dass in 9 Monaten erst die Platte rauskommt, die man vielleicht jetzt hat.
Ja, Also das hatte bei uns tatsächlich zur Folge, also zum einen hatten wir das Timing für jetzt das neue Album Back im Game Volume 1, was jetzt im Februar erscheint. Die Abgabe fürs Master stand im Mai letzten Jahres und wir wussten, dann müssen wir abgeben, sonst wird's halt nix. So, da war der Slot geblockt und vor allem hat es auch, das Album ist ja jetzt noch nicht draußen, aber die Songs sind relativ kurz gehalten und wir hatten auch Versionen mit längeren Outros auf den Songs und längeren Intros und haben die Songs aber kurz und knackig gehalten, einfach aus dem Grund, dass wir das Album damit auf eine LP bringen konnten und nicht eine Doppel-LP machen müssen, denn von der Doppel-LP hätten wir nur halb so viel herstellen können wie von der Einfach-LP, weil wir halt einfach einen bestimmten Slot, der richtet sich nach so und so viel LPs, könnt ihr dann herstellen. Und bei einer Doppel-LP kommst du halt nur mit der Hälfte an Platten raus. Und deswegen haben wir da uns sehr viel Mühe gegeben, das Album nicht zu lang zu machen. Und haben es auch extra im Lackschnittverfahren herstellen lassen, was dann halt gerade bei so ein bisschen Überlänge manchmal noch ein bisschen genauer ist, dass es halt auch hinten raus immer noch geil klingt. Und es klingt auch tatsächlich wahnsinnig gut. Das ist zum Glück gelungen, aber das waren wirklich alles Sachen, die diese Umstände mit sich gebracht haben, dass wir uns dafür entschieden haben, Outros bei Songs rauszuschmeißen oder zum Beispiel auch diesen Sandwich-Song. Gab es noch mehrere Gründe, aber so der hätte, den wir vorab halt released haben und den es jetzt nur als so eine 7-Inch-Single gibt, der hätte halt mit seinen 4 Minuten einfach nicht mehr auf dieses Album draufgepasst, ohne dass wir Klangverluste in Kauf nehmen müssen, was wir nicht wollten.
Und also das ist so zum einen, wie es halt die Kunst selbst beeinflusst, aber es ist natürlich, was das Timing angeht und was die Release-Strategie angeht, ist es halt super absurd. Also weil wir müssen praktisch unsere Planung und unser Arbeiten eigentlich so gestalten, wie es halt seit Jahren nicht mehr ist. Also momentan ist es ja eigentlich so, ey, wenn ich gestern in einer Session einen Song gemacht habe, kann der praktisch, selbst mit guter Promo, Videodreh und allem, kann ich den innerhalb von 2 Wochen publizieren. Und es hat keinen Einfluss darauf, wie erfolgreich oder unerfolgreich er ist. Also es tut der Sache keinen Abbruch. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir praktisch antizyklisch entgegen dem, was wie alle anderen arbeiten, die sich halt auf Streaming First konzentrieren, müssen wir praktisch 9 Monate vorher wissen, was für ein Release wir da machen wollen oder welche Auflagenstärke wir da unbedingt haben wollen. Und dann tickt halt auch wirklich die Zeit und dann müssen wir auch wirklich abgeben. Sonst haben wir ein Riesenproblem und können eigentlich gar nicht releasen. Und das ist halt, ja, entgegen dem aktuellen Arbeitsweg eigentlich, den man als Rapper in Deutschland hat. Oder auch im Starten.
Ich finde das total heftig. Da wird dann ja wahrscheinlich irgendwie ein Slot teilweise auch wie Gold gehandelt, ne, oder?
Ja, total. Ja. Also das gibt es. Es wird auch shady Business betrieben, dass Slots zu horrenden Summen von Major-Industrie-Indie-Künstlern abgekauft wird. Also, dass du halt eigentlich mit Geld rausgehst, dass es sich für dich gelohnt hat. Für die lohnt sich's halt gar nicht mehr, aber Hauptsache Marktanteil. Also so, es gibt ganz, ja, ganz viele gruselige Geschichten. Es gibt ganz viele Leute, die halt auch nicht grundlos auf Platten seit Monaten warten, die halt also auch mit ähnlichem Vorlauf halt schon eigentlich letztes Jahr irgendwann hätten erscheinen sollen. Und das sind halt meist so die kleineren Auflagen, die kleineren Künstler. Ja.
Die werden dann nach hinten geschoben, damit man den Slot halt irgendwo anders mit einem kleinen Bonus sozusagen, ja, unterbringen kann, damit, ja, die 500.000 Auflage voll wird.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Adele, wie viele Termine da aufgekauft wurden, möchte ich nicht wissen. Ja.
Ich finde das so unfassbar interessant, euch zuzuhören hier gerade. Also ich habe von dieser ganzen Thematik echt nicht so Ahnung, aber dass das so läuft, wie ihr hier gerade erzählt, also krass, ich finde das echt sehr, sehr, sehr interessant.
Ja, also das ist wirklich, wenn man in der Branche ist, unter Leuten, für die Vinyl in irgendeiner Form interessant ist, ist das halt praktisch seit 2-3 Jahren Thema Nummer 1, so, weil das ist praktisch das, womit man anfängt. Also auch wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Finn Kliman nimmt oder so. Jeder, der in irgendeiner Form physische Tonträger noch für wichtig hält und da auch irgendwie Liebe und Mühe reinsteckt, also so ein Tonträger, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, ist vor allem Vinyl ist eigentlich der am teuersten herzustellende Tonträger, auch schon vor diesem Trend war das so. Das heißt, man muss extrem viele Dinge auch berücksichtigen. Das heißt, man fängt wirklich damit an. Also mit dem ältesten Medium fängt man an und lässt sich davon die Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten mehr oder weniger diktieren. Mhm. Was okay wäre, wenn man dann halt wenigstens eine gute Zuverlässigkeit hätte und es halbwegs demokratisch noch wäre. So, das war halt der Vorteil bei der CD, also jetzt mal umwelttechnisch abgesehen davon, ja, war es halt durch die Verfügbarkeit von Plastik, die unbegrenzte Verfügbarkeit und diese ultraleichte Möglichkeit, das halt herzustellen, plus den niedrigen Preis, war das halt eigentlich das beste Musikmedium für Künstler. So, das muss man schon sagen.
Das ist alles nach wie vor ziemlich wild. Ich habe mich da mit ein paar Leuten drumherum immer mal drüber unterhalten. Und dann kam auch so, ja, nee, aber ich kenne da jetzt und ich habe da einen Kontakt. Da gibt's jetzt in Land X ein Presswerk und da kriegst du das innerhalb von 6 Wochen.
Das gibt's auch immer und irgendwer hat und dann fragst du ja, okay, und wie viel? Und dann hat da halt jemand 500 Platten herstellen lassen und das ist halt auch cool, aber das ist auf jeden Fall nicht das, was dir irgendwie das Jahr hinweg deine Miete halt irgendwie finanziert, weil irgendwo ein Presswerk in Österreich jetzt nochmal ein 500er Slot für pinkes Vinyl frei bekommen hat. So, das ist natürlich super. Und klar kann man da auch immer Beziehungen haben und man darf jetzt, also es ist jetzt auch nicht jedes Presswerk geil. Das muss man halt auch einfach mal sagen, was jetzt so Qualität angeht. Und da kommen Leute mit um die Ecke. Ich habe hier irgendwo noch so ein Presswerk und die stellen auch her. Und dann kriegst du das halt und denkst, ja, okay, es klingt halt auch einfach scheiße. Oder die machen halt, bauen halt, also kennen ja, wir reden ja alle auch untereinander mit vielen anderen Künstlern. Und da reihen sich halt Horror-Stories an Horror-Stories von irgendwie Platten, die halt ankommen. Und auf der B-Seite ist halt einfach nur Rauschen drauf und sonst nichts. So. Und dann sitzt du halt da mit deinen 500 Platten, wo auf der B-Seite Rauschen ist. Aber irgendwer hatte halt einen Slot frei und so, die sind halt auch überlastet, glaube ich, alle. Also ja. So, klar, die gucken natürlich auch, dass sobald irgendwo ein 500er Slot irgendwie frei wird, also so, dann gibt's einen Anruf, du kannst jetzt und so. Aber ja, die Möglichkeiten sind begrenzt.
Ja. Habt ihr bei den ganzen Geschichten mal drüber nachgedacht, das einfach selber zu machen? Eigenes Presswerk?
Also ja, das rentiert sich so frühestens nach, meinte Herr Jessin vorhin schon. Also wir kennen Leute, die das auch schon mal durchgerechnet haben, also seriös durchgerechnet haben. Ja. Und das rentiert sich halt nach 25 Jahren so. Und das ist, wer weiß, ob dann Schallplatte noch das gefragte Medium ist. Also ich hoff's, aber ob ich mich dem jetzt so verpflichten will, bis ich irgendwie Mitte 70 bin, keine Ahnung.
wäre ja im Zweifel irgendwie so ein kleines bisschen eine Alternative, falls das andere nicht mehr läuft, dann an der Presse stehen und immer eine Platte nach der anderen da durchjagen oder so.
Naja. Ja. Aber es ist denn ja auch echt frustrierend, oder nicht? Also frustrierend, so unter den Umständen so Musik zu machen?
Also ja, ich glaube, wir sind halt trotzdem noch ziemlich gut aufgestellt. Ich weiß, dass es anderen Künstlern viel, viel schlechter geht. Ich weiß, dass ich auf Platten immer noch warte, die ich im Frühling letzten Jahres selber als Fan gekauft habe und
krass,
die halt
bisher, echt?
Ja, also auch nicht wenig so. Also das hat halt auch zur Folge natürlich, dass gerade kleinere Labels, da werden oft Pre-Orders gemacht, um halt auch erstmal überhaupt das Geld zu haben, um die Platte halt pressen zu können. Und es gibt, was war denn das letzte? Es war auch während der Pandemie, ich habe auf diesen Capone-Soundtrack von LP, der hat 1,5 Jahre gebraucht, bis der von Bestellung, bis der bei mir ankam. Und ich habe zum Pre-Order-Start halt, also mir den bestellt. Und da gibt's halt so, da gibt's wirklich viel. Und so, von daher, das ist bei uns nicht. Ich habe unsere Platten, die jetzt am Freitag kommen, ich habe die hier, es sieht alles super aus, es klingt alles super. Also so, ich glaube, von daher, da haben andere Leute auf jeden Fall mehr Grund, gefrustet zu sein. Aber natürlich trotzdem ist das ein sehr fragiles Kartenhaus, wo man ja gucken muss, wie man da vielleicht doch so 1-2 Stützpfeiler reinhauen kann, dass es nicht ganz so schnell zusammenbricht. So. Aber ja. Und natürlich, dass es dir so die Timings vorgibt, ist jetzt nicht geil. Das ist auf jeden Fall nicht das, weswegen man sich irgendwie selber dazu entschieden hat, komm, wir machen Label selbst und wir machen alles selbst, damit wir so autark arbeiten können wie möglich. Und jetzt gibt dir halt einen Slot im Presswerk halt vor, wann dein Album fertig zu sein hat. Klar, das nervt. Also so gar keine Frage.
Ja.
Ich hab gedacht, du kommst noch jetzt jemandem.
Nee, ich hab kurz, obwohl ich sag's jetzt einfach. Also ich glaube wirklich frustrierend wär's halt für uns, wenn wir keine Fanbase hätten jetzt so zu diesem Zeitpunkt. Also wir wissen halt.
Das ist sehr wichtig, ja.
Ja, also dadurch, dass die Leute mit uns so lange gegangen sind und wir jetzt zum Beispiel hier ja auch die Möglichkeit haben, das dann offen zu kommunizieren, wie die Lage ist. Hätte ich jetzt überhaupt kein schlechtes Gefühl zu sagen, ey, mein Album kommt erstmal nur digital und die Vinyl kommt halt, wenn sie da ist oder was auch immer. Das können sich andere Artists, glaube ich, nicht leisten. Darüber bin ich sehr froh und halt natürlich darüber, dass wir überhaupt physische Tonträger verkaufen können.
Ja, voll.
Ich glaube, wenn man den Weg nicht gegangen ist, so wie wir das getan haben und die Leute nicht auch ein bisschen da an der Hand genommen hat, dann hat man es, glaube ich, schon eher schwer, Vinyl zu verkaufen. Das klingt zwar so, als könnte jeder Vinyl verkaufen, aber wir wissen halt auch, dass ganz viele Leute gute Auflagen pressen, aber die halt einfach nicht loswerden. So, ne? Und da sind wir sehr happy und deswegen stecken wir halt aber auch so viel Mühe und Liebe dann irgendwie in diese Tonträger, weil wir wissen selber, wenn ich so ein Ding kaufe, dann soll es halt geil sein. Wenn ich da 25 Euro für bezahlt habe und am Ende zerren die letzten zwei Songs, ist halt einfach nicht geil. So, und sowas kann passieren, aber wir versuchen wirklich mit allen Mitteln, trotz der angespannten Situation, sowas dann halt zu vermeiden, so damit es halt keine Ramschware, kein Massenprodukt wird.
Das bedeutet aber auch, dass ihr über die Jahre einfach Experten in diesem Gebiet geworden seid, vielleicht sogar mehr, als ihr wolltet,
ich,
oder?
Ich nicht so wirklich, also Audio macht das bei uns, aber ja, auf jeden Fall.
Ja, haben uns schon reingefuchst in Dinge. Ist aber auch ein spannendes Thema, muss ich halt, also ist jetzt auch nicht, war schon bevor es ein beschissenes Thema war es schon ein spannendes Thema.
Ja, ich stelle mich aber richtig vor, wie du da an der Presse stehst, neben Heinz Günther, der das seit 35 Jahren macht. Oh, hier siehst du die Rille 4, da wird's aber, komm mal hinten raus, merkst du, ne? Da wird der Bass aber verloren gerade hier.
Eben, das ist schon interessant.
Ist wirklich so?
Im Presswerk war ich bisher leider nicht. Das war eigentlich für letztes Jahr geplant halt mal, aber ging halt pandemiebedingt natürlich nicht. Aber ich habe große Lust, mir das tatsächlich vor Ort einmal richtig erklären zu lassen.
Ja. Und pass mal auf, jetzt kommt wieder Nico mit seinem Wunsch nach Geschichten.
Ja.
Das schließt an die andere Frage an, die ich gleich noch stelle. Hiermit melde ich an, dass ich gerne zum nächsten Release, der kommt, mit euch beiden ins Presswerk möchte.
Voll gern.
Und eure Flagge.
Ja, lass das machen.
Auf jeden Fall.
Wieder zusammen fertig, weil, und das ist ja der andere Punkt, ihr habt das ja überall schon angedeutet, wenn man jetzt Fan von euch ist, dann gibt es ja so zwei Dinge, die man jetzt im Prinzip auch aus dem Gespräch und auch aus der Platte, die da kommt, bekommt. Das eine ist eine Schelle links und rechts dafür, dass du die Klappe halten sollst, dass es diesen Beat vor 10 Jahren nicht gegeben hat. Und das andere, und trotzdem kauft die Vinyl, kommt am Freitag und wehe, du hast nicht vorbestellt. Und das andere aber, dass man ja ziemlich genau weiß, okay, die Jungs sind ja schlau, das heißt, die haben davon gesprochen, in 9 Monate muss man vorbestellen. Das heißt, die nächste Platte kommt in 9 Monaten mindestens. Oder ihr habt schon 5 Slots vorbestellt für die nächsten 4 Wochen, für die nächsten 4 Releases oder so. Also das muss man ja machen jetzt, ne?
Wir haben mehr als einen Slot, sagen wir es mal so.
Ja, aber es hat tatsächlich, Pandemie und zu Hause sein hat eine Zeit lang auch so die Kreativität oder sagen wir die Produktivität eher gesteigert, Kreativität. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so genau sagen. Aber ich glaube, dass so die Tatsache, dass wir halt wissen, solange das jetzt noch so gut geht, also solange wir noch die Möglichkeit haben, Vinyl so herzustellen, wie wir es gerade machen und halt unsere Slots auch wirklich eingehalten werden und so weiter, solange sollten wir es halt auch nutzen. Und das führt tatsächlich so ein bisschen dazu, dass man zielorientierter vielleicht Musik macht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie auf Teufel komm raus was machen. Wir haben ja auch einen guten Katalog, einen Backkatalog, und unsere Vinyls, alte Alben laufen auch aus und wir lassen nachpressen teilweise. Aber trotzdem ist es halt so, man weiß, okay, dann und dann wäre eine Abgabe. Also wenn ich es packe, bis dahin was fertig zu kriegen, oder wenn wir es packen, bis dahin was fertig zu kriegen, dann wäre das schon gut. So, ne? Und das ist halt einfach, ich finde, das ist ein Druck, man kann den, manchmal findet man den scheiße und manchmal findet man den gut, so würde ich es jetzt sagen. Zum Beispiel bei dem Album hat es, glaube ich, voll geholfen, dass wir einfach irgendwann gesagt haben, ey, wir hatten viel mehr Songs, als drauf gepasst haben. Und die waren halt auch, wie gesagt, ja, teilweise ein bisschen zu lang und so. Und haben dann einfach gesagt, okay, jetzt muss der Deckel drauf, wir müssen jetzt uns einfach für Songs entscheiden. Und dann haben wir die halt alle rund gemacht und das Album fertig gemacht, so.
Ja.
Erhaltet Ausschau nach B-Seiten-Vinyl in Kürze. ihr beiden habt ja auch Themen mitgebracht und Audio Deins passt, Jessins war es, ich muss kurz durcheinander, Jessin, dein Thema war es, das jetzt eigentlich sehr gut daran passt, weil du eh schon gesprochen hast, solange man das machen kann, solange man noch dabei ist, und ich mag die Art und Weise, wie du das Thema formuliert hast, weil Thema könnte auch eine Frage sein, die in 5 Worten, du hast einfach 2,5 Sätze in eine Frage gestellt. Hast du es noch auf dem Schirm oder soll ich es dir einmal diktieren, was worüber du sprichst?
Wort für Wort habe ich es nicht mehr. Kannst mir sagen, wo ich es aufgeschrieben habe.
Ich könnte es zitieren.
Ja, dann mach mal, Yannick, weil ich finde es so schön in Bezug auf Altwerden im Rap und die Formulierung war so geil.
Okay, ich zitiere. Wird man zu alt für Rap und die Szene, selbst wenn man ihn macht? Nee, doch. Wird man zu alt für Rap und die Szene, selbst wenn man ihn macht? Oder hat sich die Kultur einfach so verändert, dass man keinen Bock mehr drauf hat?
Ja.
Also in welchem Mut ist diese Frage entstanden?
Also ihr wolltet ja unbedingt, dass wir Themen mitbringen. Und genau. Audio hatte sein Thema sehr schnell und ich hatte mein Thema, also ich habe heute dann noch auf der Autofahrt drüber nachgedacht irgendwie und dachte dann irgendwie, ich beschäftige mich so wenig mit Rap, außer dass ich ihn halt mache. Und hab dann gedacht, ja, warum eigentlich? Und dann haben wir kurz irgendwie telefoniert und dann, ja, hat sich rausgestellt, dass das eigentlich eine gute Frage ist, ob, also weil wir jetzt ja hier praktisch, wir haben ja noch eine ältere Generation mit am Tisch und eine jüngere Generation. aber nein, ich dachte, das wäre eigentlich eine gute, also für mich wäre es mal ein guter Gegencheck, weil höre ich auch Rap und so, aber in den letzten Jahren irgendwann, ich weiß nicht, ob ich nur überdrüssig geworden bin, so weil die Storys immer die gleichen sind oder die Skandale, nenne ich es jetzt mal so, und die Mucke halt vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen eintöniger geworden ist, oder ob das halt einfach so eine Sache ist, keine Ahnung, jetzt seit über 20 Jahren irgendwie dreht sich bei mir praktisch alles um Rap, ob man dann einfach irgendwann so ein bisschen genug hat und sich ausklingt.
Jetzt würde mich die andere Seite vom Telefonat mal interessieren. Audio, was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, das ist eine super gute Frage. Stell die mal. Ich finde das interessant. Ich bin gespannt, was Nico sagt.
Ja, okay. Dann nehme ich den erstmal auf. Du musst auf jeden Fall auch noch etwas dazu sagen.
Klar.
Aber natürlich ist das etwas, was mich auch immer wieder umtreibt. Ich glaube, einen großen Vorteil, den ich immer mal wieder habe, ist, dass durch meine ganzen Welten und vielleicht auch grundsätzlich durch die Art und Weise, wie ich immer damit gearbeitet habe, dass ich es nie ganz an mich rangelassen habe, dass ich nie komplett mit 2 Füßen im Sumpf stand oder im Treibsand und nicht mitgekriegt habe, wie mich das reingezogen hat, weil ich im Zweifel auch in einem Genre, in einem Subbereich festhing, auch wenn man mich heute gerne immer mit etwas, nur weil ich ein bisschen älter bin, automatisch irgendwie in eine Schublade stecken möchte, bin ich ja auch heute noch dabei und treffe Leute und finde Geschichten interessant, weil die sind die mich am meisten immer interessieren. Und mein musikalischer Geschmack, der damit zusammenhängt, der ist natürlich irgendwo geprägt und der ist natürlich, genauso wie du das auch beschreibst, Yassin, schnell gelangweilt davon, wenn ich merke, dass bestimmte, vielleicht auch aus Erfahrungswerten heraus, einfach bestimmte Trigger-Elemente mit vorhanden sind, wo ich dann sage, ja, das habe ich schon da gehört, ja, das kenne ich schon 100 Mal, ja, okay, hier habe ich die Formel erkannt, das ist dann für mich alles ein bisschen langweilig und es gibt Künstler, wo ich vielleicht auch eine höhere Empathie habe oder einfach spannender finde und lieber dran bin. Diesen Frustfaktor, den lasse ich nicht so zu. Ich habe den auch. Aber bei mir kam das immer so in Wellenbewegung. Das war schon die ganze Zeit so. Ich habe immer irgendwann gemerkt, irgendwann bin ich dann doch, auch wie du beschrieben hast, ein bisschen überdrüssig dessen. Das Schöne daran ist, dass dieses Genre ja, wenn wir nur rein in der Musik, selbst nur in der Musik bleiben, trotzdem immer so vielfältig war, dass du irgendwann dich einfach mit Dingen beschäftigen konntest, die da nichts mehr damit zu tun hatten. So. Und das mache ich zum Beispiel jetzt gerade auch wieder, dass ich mir für mich bewusst Künstler und Genres aussuche und merke, wie mein Geschmack automatisch in eine andere Richtung wandert, was ein bisschen mit meinem redaktionellen Gedankentum zusammenhängt. Wo gehen die Bestrebungen hin? So, was passiert eigentlich? Wo befinden wir uns in der Sackgasse? Wo wird spannend? Und dabei bin ich nicht so ein progressiver Soundästhet, wie Falk das ist, der dann mit irgendwelchen Gabba-Trap aus dem Südsudan kommt.
Der hat doch einfach nur FOMO, Alter. Der nimmt alles mit.
Ja, das stimmt allerdings wirklich. Ich möchte nicht wissen, wie bei Falk diese Ordner aussehen, wenn er mir erzählt, ja, ich habe hier italienischen Folk Drill, keine Ahnung, mit Untertiteln, da habe ich einen Ordner, da sind 658.000 Songs drin, die skippe ich mal durch. Diese Ruhe hätte ich nicht, aber ich fühle schon voll, was du meinst, dass man irgendwann mal überdrüssig wird. Ich versuche immer rauszugehen, weißt du, ich versuche immer so Fuß rein, drin gucken und dann wieder rausstellen und ein bisschen von außen beobachten. Das hilft mir und das kannst du nicht als Künstler, das ist auch vollkommen klar.
Ja, ich glaube, ich merke halt bei mir, dass ich so, vielleicht ähnlich, aber es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass früher man halt irgendwie, man hat halt eine Platte gekauft, dann hat man die halt auch gehört, so, jetzt ist so ein Suchen, Skippen, die 5 populärsten Songs von einem Künstler und dann habe ich eine Einschätzung von dem und so, ne, es ist ein bisschen, also es ist halt eine viel größere Menge an Verfügbarkeit. Und man ist aber auch geneigt, das halt alles sehr schnell zu konsumieren und nimmt sich da vielleicht dann weniger, oder ich nehme dann da weniger Zeit für als früher noch. Deswegen, also mir passiert das schon auch immer noch, dass dann so, dass ich Sachen höre und die einfach krass finde und irgendwie so drauf hängen bleibe. Aber ich merke halt, dass ich einfach, ja, vielleicht aber auch aufgrund meines Jobs, der halt schon bedeutet, dann oft einfach die gleiche Musik zu hören und immer wieder und keine Ahnung, besser zu machen und was weiß ich, dass ich dann irgendwann denke, ich will da jetzt nicht noch mehr Zeit investieren, indem ich rumdigge oder sowas. Ich lasse mir halt immer voll gerne Sachen empfehlen, dass den faulen, bequemen Weg, den gehe ich auf jeden Fall auch immer noch mit.
Aber ich finde, um da kurz drauf zu gehen, das ist ein dankbarer Punkt. Also ich glaube, aufgrund der Masse, die jede Woche auf mich einprasselt und der Masse, die wir insgesamt haben, fällt es unheimlich schwer, wenn du ein bisschen was mitkriegen willst, dann auch noch nach etwas zu suchen. Und ich habe mich zum Beispiel vor einem halben Jahr das erste Mal intensiv wirklich mal mit Griselda Records beschäftigt, weil ich vorher nie dazu gekommen bin und immer mal so ein bisschen was mitgekriegt habe, aber dann mal durchgehört und habe so Dinge entdeckt und bin so dann auch irgendwo länger hängen geblieben und höre dann jetzt auch nicht die Top 5 Songs, die mir in der This Is Playlist bei Spotify angeboten werden, sondern tauche tiefer ein, weil ich aber eben dadurch gemerkt habe, wo ich hin will. So. Und das war früher halt so einfach nicht möglich und so kann ich schon noch Künstler entdecken. Dass die breite Masse natürlich dank Playlist von A bis Z und nach Streamingzahlen geht, ist auch klar. Was ich mir zum Beispiel bei dir Audio auch nicht vorstellen kann, dass du jetzt Playlisten durchhörst und nur nach den Highlights suchst.
Nee, tatsächlich nicht. Also so, ich höre auf jeden Fall schon viel Rap so, aber die Hemmschwelle ist sehr hoch, mir irgendwie was Neues anzuhören. Also ich tendiere auf jeden Fall eher dazu, mir irgendwas anzuhören, was ich schon kenne und mag. Also da vielleicht dann auch die Neuerscheinung, aber den heißen Newcomer XY jetzt unbedingt auschecken, so eher erstmal nicht, aber was tatsächlich so an der Flut liegt, weil gefühlt halt jeden Freitag halt 30 krasse Newcomer am Start sind und das halt nur in Deutschland und dann gibt's halt noch einen internationalen Musikmarkt so noch dazu und ich meine jetzt auch gar nicht, dass ich mir irgendwie altbackenen Kram dann aus den 90ern irgendwie zum 30 Millionsten Mal anhöre, sondern meinetwegen auch das letzte Rock Marcy Album vom letzten Jahr halt dann einfach lieber das nochmal anmachen, als mich halt irgendwo durchzuskippen. So hat natürlich auch was mit so einer Wohlfühlblase zu tun, wenn du halt weißt, wenn du schon vorher weißt, welche Emotionen dieses Album bei dir auslösen wird, dann machst du das ja auch deswegen an, weil es dir gefallen wird. Und ansonsten kommt natürlich erschwerend hinzu, dass halt auch viel Rap halt einfach richtig krasser Quatsch ist, so, und halt auch nicht cool, so, und also so, das war jetzt schon früher so, als jetzt halt nicht jeden Freitag 30 Millionen Songs erschienen sind, dass man ja trotzdem diggen musste und gucken musste, was gefällt mir persönlich. Und das war ja nicht jedes Rap-Album, was rauskam. Und dadurch, dass jetzt die Masse halt so unübersichtlich geworden ist, fehlt mir da auch oft einfach so. Die Zeit hätte ich vielleicht, aber halt echt nicht die Lust so.
Und dann sind wir bei der zweiten Inhalt der Frage, das mit der Szene. Denn ich glaube, die gibt es. Also das gibt ja auch viele, die behaupten, es hat die eh nie so gegeben oder die ist in den Ende der 80er aufgelöst worden. Aber ich glaube schon, dass es so ein Grundverständnis von Künstlern untereinander gegeben hat, die sich dann alle ja gemeinsam auf einem Splash-Festival treffen konnten und irgendwie kannte sich jeder zumindest einigermaßen untereinander. Das hat sich natürlich verändert. Das ist vollkommen klar. Und das liegt auch einfach daran, weil ja mittlerweile dann jetzt die vierte Generation oder vielleicht sogar fast die fünfte Musikgeneration da draußen unterwegs ist und die Streaming-Zahlen dominiert. Ich finde es aber auch nicht weiter tragisch. Ich glaube nämlich, das Bewusstsein darüber stärkt dann auch wieder die Qualität innerhalb des Subgenres, nennen wir es vielleicht mal, aus Rap, das dann dadurch vielleicht stärker wird, weil es sich wieder eine eigene Welt erschafft. Und keiner auf der Welt würde euch, glaube ich, und ihr seid ja nun mal eine Speerspitze in dem, was ihr da macht.
Merci. Aber es stimmt, ja.
Ja, genau. Aber genau. Wisst ihr selber. Und trotzdem wird niemand anfangen, euch in der Modus Mio Playlist zu erwarten. Und damit will ich jetzt nicht per se Modus Mio Playlist verteufeln, sondern es passt einfach nicht. Es ist, du gehst halt einfach, das sind zwei verschiedene Restaurants, in denen du essen gehst.
Ja, so. Wir wären halt auch vor 15 Jahren, wären halt unsere Songs halt auch nicht in der Disco gelaufen. So.
Ja, genau. So. Und die laufen da heute in einen bestimmten Discos, aber die sehen dann nicht mehr so aus wie die anderen da drüben. Ja. Aber du sagst ja auch keinen Bock mehr drauf. Frustet das mal dem Genre ganz, also im Ganze gegenüber? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Das nicht, aber eher so. Ich hätte jetzt keinen, wüsste jetzt auch, also so Empfehlungen auf jeden Fall höre ich mir auch viel an, wenn mir Freunde etwas zustecken, deren Musikgeschmack ich selber halt auch schätze. Aber die Empfehlungen vom Algorithmus brauche ich jetzt erstmal nicht.
Das wird es auch noch schlimmer machen manchmal. Obwohl ich schon einige Autofahrten hatte, wo der Algorithmus mich dann doch wieder auch auf Songs, manchmal Classics geführt hat, die ich so nicht erwartet hätte. Was mich immer traurig macht, ist, dass so aus den vergangenen Tagen das eine oder andere Classic-Album immer noch nicht in den Streaming-Diensten ist. Überleitung zu deinem Thema.
Ja, ne? Ich habe nämlich auch geguckt, es gibt's nicht im Streaming. mein Thema war ein großes und wirklich schönes Jubiläum im Deutschrap, nämlich letzten Monat wurde Fenster zum Hof von den Stieber-Twins 25 Jahre alt. Und ich dachte, wir nehmen das zum Anlass, um Christian und Martin zu gratulieren zu ihrem Meilenstein.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Meine ich vollkommen ironiefrei. Ich finde, das
musst du immer noch mal dazu betonen.
Tja, da bin ich ein bisschen selbst dran schuld. Ja. Ich habe tatsächlich also ein Kollege hatte die Instrumentals auch von dem Album und das waren tatsächlich die ersten Beats, auf denen ich gerappt habe, auf denen ich gefreestylt habe im Jugendclub, weswegen ich eh noch mal eine sehr innige Beziehung zu diesem Album habe und ich habe es tatsächlich auch heute einfach noch mal gehört, weil das dann heute Thema war, worüber wir hier reden und ich find's immer noch richtig geil. Das muss man erstmal schaffen, was zu machen, was 25 Jahre später. Also natürlich ist da auch viel so Jugendemotion mit und so. Aber kann man sagen, was man will, so die Beats, die sind halt immer noch richtig, richtig geil. Und auch, das ist sehr gut gealtert.
Voll
für 25 Jahre. Extrem New Yorkisch, aber extrem gut gemacht New Yorkisch. Ja.
Jasmin, hast du ähnliche Lobeshymnen auf dieses Album?
Komischerweise, obwohl ich ja näher dran gewohnt habe und Hessen-Heidelberg irgendwie so grob in einen Topf fallen, war das gar nicht so groß in meiner Welt. Also es war schon auf jeden Fall da und ich fand es auch geil, aber ich glaube, das Harte aus Frankfurt hat so ein bisschen beiseite gedrängt. Also ich finde, das hat auf jeden Fall einen richtig guten Fußabdruck so hinterlassen und glaube auch viel beeinflusst an Musik und vor allem halt ja auch so ein Statement gesetzt, irgendwie so ein Anti-Statement in einer gewissen Form auch. Und ich glaube, viel an deutschem Rap würde es so in der Form nicht geben oder hätte nicht so die Daseinsberechtigung ohne das Album. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe das so hoch und runter gehört und kann das auswendig oder so. So war das bei mir nicht, leider.
Ich glaube trotzdem, dass man sich, wie du es ja schon andeutest, relativ gut darauf einigen kann, wenn es um die Classics aus 25 Jahren geht oder von vor 20 Jahren ja, und davor, safe. Dann gehört das einfach dazu.
Ja, ja, voll.
Definitiv.
Und dann die beiden vor allem halt auch so, ja. Ne, als Charaktere, also das muss ja. Man auch sagen.
Genau, ja. Hundertprozentig. Sehr, sehr schade, dass es nicht auf Streaming-Plattformen stattfindet. Was, ob es Sample oder Verwertungsrechtsfragen sind, das mag ich an dieser Stelle nicht zu beantworten. Fakt ist einfach, dass ich mich aber auch immer dabei erwische und das dann auch sehr gerne mache, auch auf Autofahren, zurück von Produktion, dass ich dann irgendwie noch einen Flash kriege und meinen jungen Redakteuren und Teilnehmern da an der Autofahrt immer noch mal was auf die Ohren geben möchte. Und dann hole ich mal gerne massive Töne Kopfnicker oder eben Stieber Twins Fenster zum Hof raus. Hab das hier auch als Classic gefeiert vor einigen Wochen. Man ist sich ja nicht so sicher, ne? Eigentlich ist, glaube ich, dass die CD schon 96 rausgekommen, der Termin im Presswerk waren, aber so spät, dass sie erst in 97 als Vinyl rausgekommen zu sein scheint.
Ich hatte auch noch mal geguckt und habe auch unterschiedliche Zahlen gefunden. Ich habe mich jetzt einfach auf den Instagram-Post von Martin Stieber verlassen. Dachte, der wird schon wissen, wann sein Album kam.
Und der meinte, Mirko Maschinen hat mir gesagt, dass das den Geburtstag hat.
Ja, also stimmt. Stimmt. Ja, und ich glaube, vielleicht aus demselben Grund gibt's das halt auch nicht im Streaming, weil vielleicht muss ihnen nur mal jemand Bescheid sagen. Ach übrigens, das ist gar nicht im Streaming. Und das ist jetzt 25 Jahre alt.
Habt ihr schon mal was von Spotify gehört, Leute? Ja, das stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall ein Classic, den ich immer wieder gerne raushole und ich kann alles unterschreiben, was du eben gerade auch dazu gesagt hast. Und ehrlicherweise ist das Ding auch damit für mich ganz persönlich privat immer eine von diesen Inseln, auf die ich mal wieder zurückgehe, um dann wieder Bock zu kriegen auf neuen Scheiß. So.
Wie kommt das eigentlich bei deinem ja doch recht jungen Team an, wenn du dann so die alten Schinken rausholst?
Das ist ganz lustig. So. Ich krieg so So Emma zum Beispiel, die jetzt
in der Redaktion. Bist du beschmunzelt?
Ja, Emma, die in der Redaktion mit dabei ist, ich glaube, die hat dann auch eher eine Liebe dafür, weil die auch so eine Affinität zu diesem Genre insgesamt hat. Also dieser Zeitepoche habe ich auch manchmal ein bisschen das Gefühl, also da sehr offen gegenüber ist. Wenn sie länger bei mir sind und sich dann auch langsam trauen, mir mal Konter zu geben, dann kriege ich die ganze Zeit doofe Sprüche. Aber damit kann ich auch damit kann ich ziemlich gut leben.
Ich wollte gerade sagen, also hier beim Mittagessen im Büro, wenn der Chef mal nicht dabei ist, dann gibt es da auch an der einen oder anderen Stelle mal kleinlaute Kritik an der Musikauswahl auf längeren Autofahrten. Ohne jetzt hier Namen zu nennen, Nico,
das ist mir vollkommen klar. Auf den Autofahren drehe ich dann ja auch komplett durch. Weißt du was, es gibt ja neuerdings auf einem dieser Streaming-Anbieter, Spotify, Playlisten, wo du dann von 1998 an die Jahre durchhören kannst. Ja. Kuratiert von denen und da ist viel Kram dabei, der ein bisschen anstrengend ist, aber es ist schon lustig. Und dann sitze ich da und höre mir noch Sachen von 2000 durch und ich weiß ganz genau, wie sie hinter mir sitzen und denken,
Wenn die vierte Strophe vom Song anfängt auf den immer gleichen Sample-Loop, ja.
Ja, und jede Strophe hat halt 24 Bars.
Genau, exakt.
Wer soll so lange zuhören?
Das stimmt. Das hab ich. Ich hab mir Tupac-Alben angehört. Auch ich stand mal im Stau, musste rausfahren und hab dann Tupac durchgehört. Und ich dachte die ganze Zeit, Junge, wie lang sind denn deine Songs? 4 Minuten 30?
Ja, ja.
Beruhig dich mal ein bisschen.
Die CDs waren voll einfach, 64. Minuten Alben.
Rap. Ja, hör dir nochmal 36 Chamber an, so jeder Song halt 6-7 Minuten lang. Es ist eigentlich nur ein Loop und jeder rappt halt einfach 30 Bars. Also, als wäre es nichts, ist komplett absurd. Ja, aber immer noch geil.
Ja, genau. Und ganz ehrlich.
Aber ein paar Parts von RZA hätte man tatsächlich kürzen können, glaube ich.
Ja,
ich glaube, da hat er sich egomäßig durchgesetzt.
Ein paar mehr, würde ich sogar an der Stelle behaupten. finde es aber auf jeden Fall immer schön, wenn ich bei meinen Mitfahrern auch für genervte Blicke sorge, wenn ich wieder meine Playlisten raushol. Dafür gilt bei mir die Regel, Fahrer entscheidet über die Musik. Und wenn ich nicht fahre, weil jemand anders fährt, dann entscheide ich. Und das wird auch immer so bleiben. Es gibt einen anderen Klassik der Woche, den die Redaktion mir auf den Tisch gelegt hat. Und ich kriege jede Woche einen von der Redaktion, über den wir ein kleines bisschen reden sollen. Vielleicht habt ihr auch was dazu zu sagen.
Wir haben dir diese Woche Motrip mit seinem Debütalbum Embryo rausgesucht. Das Album ist am 2.3., also vor ein paar Tagen, rausgekommen, 2012, also genau 10 Jahre alt geworden. Als Features unter anderem Masimoto, Elmo, Raff, Joker und Zilla drauf. Ich kann mich daran erinnern, auf jeden Fall, das Album damals viel gehört zu haben, im Gegensatz zu Stieber Twins, wo es ja eben drum ging. Ja, sehr gutes Album. Da hat mir Motrip noch gefallen, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen.
Okay.
Shots fired.
hoffentlich hört er das hier nicht.
Okay, wenn wir ihn zum Podcast einladen, dann können wir das klären. Ja, ist ein interessantes Album. Zu dem Album habe ich damals auch ein Interview gemacht. Es ist so diese Zeit, wo dann das Ding kommt über Major, wo sich davor alle einig sind, dass er ein verdammt krasser Rapper ist und offensichtlich auch sehr gut schreiben kann. Was vor 10 Jahren ja noch etwas war, was auf keinen Fall jemand öffentlich freiwillig gesagt hätte, dass man zusammen an etwas geschrieben hat oder vielleicht sogar für jemanden. Die Gerüchteküche groß war, für wen und mit wem er alles geschrieben und zusammengearbeitet hat. Das war das Who is Who dessen, was damals im Rap unterwegs war, und hat einfach einen wahnsinnig talentierten und unheimlich auch hungrigen Rapper gezeigt. Ich persönlich finde das Album auch gut. Ich mag das ganz gerne, hat ein paar schöne Nummern. Ich kann dir nicht sagen, wie gut es gealtert ist. Ich würde schon behaupten, dass Fenster zum Hof besser gealtert ist, als Embryo es am Ende geschafft hat. Spannend ist aber auch ehrlicherweise dann der Weg, den er danach gegangen hat. Jetzt moderiert er eine quasi Talkshow für Jugendliche. Ja. Auf dem NDR dicht. Wie heißt das nochmal? Dings und deutlich. Und wie heißt denn das? Auf jeden Fall, es ist quasi die NDR Talkshow für jüngere Leute, die er da mit moderiert. Und hat, glaube ich, auch seine gesamte Karriere über, also er hat ja Erfolge gefeiert. Er ist im Pop, im Mainstream, das ist angekommen. Er war, glaube ich, auch bei diesem Songformat, das da in Südafrika
ging.
Sing Mein Song, genau, war auch mit dabei. Das heißt, er hat es ja voll mit beiden Füßen dahin geschafft. Ich gehe mir jetzt fest davon aus, dass auch zahlenmäßig man sich nicht beklagen muss im Camp und Label rund um ihn. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass der Künstler, der hier losgelegt hatte, eigentlich viel mehr hätte machen können, als das, was er danach dann musikalisch auf seine Vita geschrieben hat. Oder was habt ihr so für ein Gefühl zu Motrip und Album?
Kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen, weil ich habe das Album tatsächlich noch nie gehört. Also ich kenne halt auch nur so diese So wie du bist Single und ich weiß nicht, war das oder kam das später?
Das kam dann später.
Das kam später,
genau. So, und also ich habe Embryo tatsächlich nie gehört, aber ohne jetzt irgendwie krasse Probleme mit Motrip zu haben oder so, es hat mich irgendwie, weiß nicht, hat mich anscheinend nie genügend interessiert, da mal reinzuhören. Habe ich was verpasst?
Ich hab's tatsächlich damals mal gehört und auch, glaube ich, so zweimal oder so. Ich fand es schon beeindruckend, weil zu der Zeit eigentlich bei den meisten deutschen Rappern es eher so geklungen hat, als wäre es wahnsinnig anstrengend zu rappen. Und bei dem klang das so, als wäre es das Einfachste, was man machen kann. So. Also so sehr, irgendwie so sehr entspannt und auch die Reime, es wirkte alles so voll unkompliziert und trotzdem sehr originell. Also das, ich glaube, das ist dann auch das, was ihn dann so bei Pop hat gut anknüpfen lassen. Aber ich hatte auch den Eindruck, ich glaube, das waren ja dann gesundheitliche Probleme oder so ein Burnout in die Richtung irgendwie.
Kommt auch noch dazu, hast du recht.
Was ihn dann eigentlich so an einem wichtigen Punkt in der Karriere irgendwie gebremst hat. Ich kann nicht beurteilen, was jetzt aus ihm sonst geworden wäre oder so. Ich fand es manchmal ein bisschen merkwürdig, dass jemand, der so viel offensichtlich kann und dem es so leicht fällt, dann mit Leuten zu tun hatte oder so, die, wo ich dachte, okay, ich sehe überhaupt nicht, wie das zusammenpasst, aber ich will da auch jetzt nicht drüber urteilen. Deswegen, ich kann das gar nicht sagen, wo er jetzt steht, wie cool oder uncool er das vielleicht auch findet oder so. Aber ich glaube, dass er immer noch sehr gut ist in dem, was er damals schon gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das was ist, was bei dem jetzt irgendwie verloren geht oder so.
Ihr habt auch
zwei Liebe Grüße.
Ja, genau, schöne Grüße.
Meine ich ironiefrei.
Das war nicht böse gemeint.
Nee, das war wirklich nicht böse gemeint.
Nee.
Ihr habt auch zwei Classics mitgebracht. Audio Diner ist relativ naheliegend. Den können wir kurz abarbeiten.
Die Stieber-Twins, ich habe einfach stellvertretend einen Song rausgeholt, weil übers Album haben wir jetzt schon gesprochen. Und das war einmal Mako, zweimal Stieber mit der tollen Cora E. Was glaube ich, also ich würde sagen, das ist so der größte Hit auf dem Album. Dass wenn irgendwo eine 90er-Rap-Party stattfinden würde, würde man, glaube ich, den aus dem Album auflegen. Denke ich.
Finde ich sehr gut. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, das wollte ich noch anbringen bei Stieber Twins, dass es auch zu der Zeit zu viel Rap-Parts auf zu langen Songs gegeben hat. Anführungsstriche zwischengesetzt. Das Gute bei dem Album, ich glaube, es ist nicht ein Part oder zweimal auf dem Album.
Na, es gibt halt einen Remix auch von Allein zu zweit, halt einfach nochmal einen Remix drauf, auch auf dem Album.
Und den Part haben sie dann aber auch noch als Feature auf einem anderen Song benutzt. Also
ja, das ist ergiebig.
Ja, genau. Und mit sehr wenig Parts haben die Stieber Twins sehr viel Legacy geschrieben. Legacy hat auch dein Classic der Woche, Yasin.
Ja, ich habe das Album Boy in the Corner von Dizzy Rascal mitgebracht. Ich finde, also ich habe das vor einem Jahr oder vor so zwei Jahren irgendwie wiederentdeckt. Ich immer mal wieder zwischendurch schon mal so gehabt, dass ich dann irgendwie mal reingehört habe und so. Und dann habe ich es nochmal gehört und ich habe jetzt eben gerade auch nachgeguckt, von wann das ist. Und das wird nächstes Jahr 20 Jahre alt, was ich krass finde. Weil wenn man sich das anhört, hört sich das einfach an, als wäre jetzt jemand mit einem überkrassen Newcomer-Album rausgekommen. Also das ist wirklich, ich finde, das ist null gealtert, obwohl er ja eigentlich so ein eigenes Genre fast mitbegründet oder zumindest groß gemacht hat, so mit Grime. Und man ja dann eigentlich denken würde, so wie jetzt, wenn man sich Gangster-Rap von vor 20 Jahren anhört, dass es vielleicht dann teilweise überholt wurde oder so. Und ich finde, das Album klingt so krass einzigartig immer noch. Es hat sich für mich einfach, also es hört sich für mich immer noch an wie Avantgarde-Shit. So, ich finde es einfach, es ist ein krasses Album.
Ich habe das nicht wirklich so auf dem Schirm. Ich werde es mir in Ruhe anhören. Aber habe ich wirklich Bock drauf. So, ich bin durch.
Ich glaube, das war auch damals, am Anfang war der nicht so groß, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ah, doch. Also,
ja?
Ja, ich würde schon sagen.
Okay, also, der war ja auch Internet glaub, noch nicht so groß.
ich glaube, es war auch so eins der wenigen, also so, ich glaube, es gab vorher nicht viel britischen Rap, der halt auch irgendwie in Amerika stattgefunden. Ja, also vielleicht so in Deutschland, also in diesem Boom, also so Leute wie Blade oder so hat man, glaube ich, hier auch gehört, was halt eher noch so traditioneller Boom-Bap war. Aber ich hatte so das Gefühl, dass Dizzy Rascal so eigentlich der erste UK-Rapper war, der halt so international voll durchgestartet ist oder akzeptiert wurde, trotz Akzent oder so. Ja. Aber es kann mich da auch völlig irren, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das ziemlich groß war.
Ja, gute Wahl. Ich kann genau von dem sehr wenig mit Wissen hinterlegen, weil UK ich immer nur partiell mich mit beschäftigt habe und immer mal auf Sachen gestoßen bin. Und klar, gerade deshalb, weil Zugänge vielleicht früher auch noch ein bisschen schwieriger waren und auch der Sound mich nicht immer mitgenommen hat, glaube ich, auch immer ein bisschen an mir vorbeigeschwommen ist. Ehrlicherweise mit Drill jetzt bin ich näher dran, als ich es vorher hier war, was ganz interessant
ist. Und das ist aber auch krass, man hört, wenn man das Album anmacht, da sind so super viele Soundentwürfe oder Ideenansätze, was weiß ich, zum Beispiel das Leveling von Drums, also wie laut sind Drums im Song oder wie laut ist Bass, wie ist die Stimme platziert und so. Richtig viele Sachen, die man jetzt in vielen Subströmungen so wiederfindet. Also da, ich finde wirklich, dass da richtig krasse Ansätze von allem möglichen Kram zu hören sind, der jetzt 20 Jahre später halt der Shit ist. So, das ist echt geil. Also ich kann das nur jedem empfehlen.
Ja, guter Vorschlag auf jeden Fall. Ich bin dabei und hör's mir an.
Ich glaube, dass das Album damals sogar ich wollte gerade nachgucken, aber ich war nicht schnell genug. Aber ich meine, das kann man über XL-Recordings, das weiß ich auch. Aber ich glaube auch sogar, dass die US-Version, dass das auf Def Jux rauskam, das LP, das Album in den USA, glaube ich, das erste Mal, vielleicht auf Vinyl.
Kann sein, ja. Ich glaube, die Vinylpressung oder sowas.
Ich glaube nämlich, dass ich es dadurch irgendwie überhaupt auf den Schirm erst bekommen habe, weil da irgendwie was Britisches ist, was auf Def Jux erscheint oder so.
Ja.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Wir haben hier noch ein Zitat, das die Redaktion mit rausgesucht hat, das ich ganz schön finde. Rolling Stone schrieb mal, if you want a vision of the future of Hip-Hop and Techno, get this record.
Tja.
Also.
Ja, ich finde, das war auch krass. Der hat ja dann einfach auch so Songs mit DJ Hell gemacht und so ein Kram. Also so, dem waren, glaube ich, Genregrenzen von Anfang an eher so ein bisschen Dorn im Auge. Und das, also auch alleine, dass halt so ein Rapper dann auf XL Recordings rauskam und so, das war schon alles sehr, auch das ganze Artwork war alles schon irgendwie so sehr Kid from the Future mäßig.
Das ist tatsächlich auch der einzige wirklich Dizzy Rascal Song, den ich so kenne und viel gehört habe, war Bonkers, was ja auch irgendwie eigentlich mehr oder weniger so eine, so eine Club Hymne ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt so ein Clubbanger ist.
Ja.
Bedeutet für mich, dass ich etwas mache, was ihr wiederum nicht unterstützen würdet, vor allem du, Justin, glaube ich, aber ich suche jetzt einmal die This is Dizzy Rascal Playlist und höre mich mal durch und dann lande mal sehen, wo ich am Ende
lande. Ach so, ja, aber ich würde dir, da war viel Kraut und Rüben dabei, also da würde ich eher...
Hast du auch schon gemacht, oder?
Naja, generell in seiner Diskografie, irgendwann war so ein bisschen lost, wie ich fand, aber also das erste Album, das hört sich super gut, auch vielleicht nebenbei bei irgendwas, ist ein abgefahrenes Album.
Er war doch auch in diesem Beef drin, ne? Der da vor ein paar Jahren in England getobt hat. Wer war denn dabei? Mann, jetzt.
Ja, ich glaube, da waren aber alle drin. Also da, ich weiß nicht mehr genau, wer gegen wen.
Ich weiß, dass es
war nicht Skepta
gegen... Ja, ich bin der Meinung, hat es nicht mit Skepta gegen diese Rascal angefangen oder so?
Ach so, das weiß ich nicht mehr.
Das wäre jetzt interessant, aber das geht jetzt zu weit.
Aber es gab auch in seiner Crew damals, Roll Deep war ja so ein bisschen so seine Entourage, oder die hat er so mit gepusht. Da gab es dann auch irgendwann so praktisch, die haben sich dann gegen den Urvater gestellt.
Und ja, genau. Greift Dizzy Rascal an, dann greift Wiley Skepta an, weil er mit Dizzy Rascal gearbeitet hat und dann waren sie alle mit dran.
Ja, ja.
Ist auch geil. Nicht mal die Top 5 Songs gehört, aber über den Beef komplett Bescheid wissen.
Das ist deutscher Rap-Journalismus.
Ihr Schweine! Interview mit Audio 88 und Jessie kommt übrigens Ende der Woche. Apropos Stichwort, da geht es um Beef. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Da wurden auf jeden Fall die ganz harten Geschütze rausgefahren. Der eine oder andere Rapper in diesem Land kann sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. So viel kann ich euch versprechen.
Logo.
Zurück. Und jetzt wird's ernst. Und das ist ein bisschen problematisch, da eine Brücke wieder zu schlagen. Aber wir befinden uns, und das ist mir total wichtig, das mal zu betonen, in Zeiten, die so schlimm sind wie... Also ich es mir nie wieder hätte vorstellen können, dass es mal so weit kommt. Wir mit einer Kriegssituation in der Ukraine sitzen, die so schrecklich ist und die Nachrichten jedes Mal wieder für neue Fassungslosigkeit sorgen. Dass wir natürlich hier versuchen, erstmal unseren Job als Musikformat zu machen, um euch auch vielleicht noch ein kleines bisschen anderen Inhalt zu geben, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Denn da kommt auch ein tolles Album Ende der Woche, das ihr auf jeden Fall hören sollt. Nichtsdestotrotz haben wir auch natürlich dieses Thema hier heute, weil dort auch, und das mag ich dann immer gerne, viel ins Positive gedreht wird. Denn Deutschrap versucht an der einen oder anderen Stelle irgendwie so zu helfen. Und genau das hat die Redaktion zusammengefasst. Und vielleicht, Yannick, kannst du mal ein kleines bisschen erzählen, was da so passiert ist.
Genau, es geht jetzt auch hier leider, muss man sagen, um den Krieg in der Ukraine. Und wie Nico das eben schon gesagt hat, wir haben halt versucht, diese Stelle jetzt mal ein bisschen zu nutzen, um mal wenigstens einen Ausschnitt zu zeigen, was denn doch Positives alles im Deutschrap passiert. Denn es gibt da an allen Ecken und Enden Leute, die sich da echt einsetzen und versuchen zu helfen. Da haben wir zum Beispiel einmal Massiv, der persönlich Hilfslieferungen an die Grenze bringt und dann Frauen und Kinder wieder zurück mit nach Deutschland nimmt. Ein Capital Bra, der auf Twitch streamt, Gäste dabei hat, namhafte Gäste, Knossi, Contra K, und so Spenden sammelt. Gleichzeitig mit Contra K dann noch ein Star Wars Antikriegssong veröffentlicht. In Olexesh, der auch jetzt am Sonntag noch einen Antikriegssong rausgebracht hat, so seine Stimme erhebt. Ein Mois bringt auch ähnlich wie Massiv Kleidung und Essen an die Grenze, ruft seine Fans auf, macht mit, helft, wo ihr könnt. Und andere Rapper, Loredana, Kool Savas, unterstützen diverse Aktionen. Wahrscheinlich haben wir jetzt sogar den einen oder anderen vielleicht noch vergessen. Aber ja, da wird auf jeden Fall an allen Ecken und Enden geholfen, was sehr, sehr gut und sehr, sehr lobenswert ist.
Ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen, so am Ende des Tages hört dann da auch so vielleicht Musik so ein kleines bisschen auf, weil es um menschliche, humanitäre Hilfe geht und jeder, der da irgendwie in der Lage ist, Kleinigkeit dazu zu leisten, tut im Zweifel etwas Gutes. Ich weiß nicht, wie es euch beiden damit geht, aber es ist schon auch ein Thema, das immer so, also mich auch immer so vor Ohnmächte stellt, angefangen bei der Bewusstsein darüber, was da gerade passiert und B, auch den Punkten, was man machen kann und wie man helfen kann.
Klar.
Du hast aber schon jemanden angesprochen, der in dieser Liste mit dabei ist und der gehört nämlich auch zu meinen Releases der Woche. Alex Hash hat in den letzten Jahren ja viel rausgehauen, hat viel gemacht, hat auch in seiner Karriere vielleicht auch mal daneben gegriffen und hat vielleicht auch mal Sachen nicht so gut hingekriegt. Hat jetzt einen Song rausgebracht, der aber sehr interessant ist. Er heißt Mama Ukraina, Papa Russia. Und zeigt, glaube ich, auch die Zerrissenheit, die bestimmt in so einer Person steht, was seine Wurzeln angeht. Weil man darf ja nicht vergessen, weil es da einen Kriegsherd gibt, dass per se jeder Mensch, der aus einem Land kommt, in Sippenhaft zu nehmen ist, sondern dass es im Zweifel immer noch Individuen sind, die dahinter stehen und dass man das auch mal beobachten muss. Und ich glaube, diese Zerrissenheit bringt er ganz gut in diesem Song auf den Punkt. Ich würde jedem empfehlen, einfach sich den mal anzuhören und vielleicht auch ein bisschen natürlich noch eigene Meinung dazu zu bilden. Mag aber allein den Ansatz, den er hier gewählt hat. Sagt halt Mama Ukraina, Papa Russia, dasselbe Blut in unseren Adern, denn wir kochen nur mit Wasser. Fällt mir schwer, so ein bisschen mehr drüber zu reden, weil ich auch an einem Projekt gearbeitet habe, wo ich zum Beispiel auch unheimlich lange mit seiner Mutter mal am Esstisch gesessen habe und mir Geschichten habe erzählen lassen, die, wenn ich die jetzt immer so ein bisschen raushole, umso betroffener mache, mit der Situation, in der wir uns befinden, finde ihn deshalb aber einfach gut und möchte ihn hier euch mal empfehlen. Der zweite ist Kamikaze. Ein Künstler, der in meinen Augen ganz spannend ist, der auch schon ein bisschen länger dabei ist, auch, glaube ich, schon oder vielleicht dem einen oder anderen auch schon ein bisschen länger bekannt sein könnte. Der hat einen neuen Song, Raufaser, ist das Intro vom Album, das sicherlich kommt. Und ich mag die Roughness da drin, politisch klar verortet. Das hört man hier auch raus, auch wenn man ihn nicht kennt. Ist deshalb für mich eine Empfehlung. Und der dritte ist von Buddha, Featuring 84. Hunger heißt er. Und ist so ein bisschen an das alles gebunden, was ich auch immer mit 84 verbinde, der so aus dieser Hamburger Straßenegide jemand ist, der lange mit dabei war, der auch viel gesehen hat, auch schon viel, viel Scheiß in seinem Leben gemacht und gesehen hat. Und dem du aber gerade richtig anmerkst, dass er immer erwachsener wird, aus dem heraus, also herauswächst, wo er vielleicht herkommt und trotzdem aber noch 100% er ist. Und so klingt seine Mucke gerade, das mag ich sehr gerne und deswegen empfehle ich hier auch diesen Song Buddha, natürlich der Hauptact, aber in der Kombination, erinnert an gute Klassiker, macht deshalb auch viel Spaß und das sind meine drei Songs, die ich euch diese Woche mit ans Herz legen möchte.
Sehr gute Auswahl, ich glaube zu Alex Sesh muss man nichts mehr sagen, einfach einen Punkt hintersetzen, eher ein dickes Ausrufezeichen. Kamikaze würde ich auch nochmal positiv hervorheben, hatte ich ehrlich gesagt vorher nicht so auf dem Schirm. So, und jetzt mit dem Song hat er mich das erste Mal so richtig gekriegt. Also fand ich auch eine sehr, sehr nice Nummer.
Wenn ihr dann, ja, hast du, ja.
Ich habe leider keinen der drei Songs gehört.
Ich hab mir die Songs also den Oleg Sesh Song tatsächlich noch nicht, davon höre ich gerade zum ersten Mal. Mhm. Den Kamikaze Song habe ich gehört und hab den auch schon vorher, glaube ich, erst neulich irgendwie das erste Mal was von dem wurde mir gezeigt und ich glaube, es war ein Song mit DP, kann das
genau sein?
Genau. Ja. Und fand den da auch schon recht stabil und hat mir auch gut gefallen, merkt, dass der rappt, weil der was sagen will und nicht, weil der Rapper sein will. So, das fand ich cool.
Und man hört da auch ein bisschen Wut raus, die vielleicht auch noch ein bisschen kanalisiert werden muss. Vielleicht ist Rap aber auch genau deshalb das richtige Genre dafür. Macht aber
absolut.
Macht aber Spaß, ihm dabei zu beobachten, wie er das weiterführen wird. So,
ja.
Dann im Zweifel einfach auch guter Rap. Wenn ihr keine weiteren Songs der Woche, vielleicht gibt es einen Song der Woche, den ihr noch anbringen wollt, weil wir haben ja, das habe ich nämlich vergessen am Anfang zu sagen, ja, immer unsere Playlist, die kann ich euch beiden übrigens auch wärmstens empfehlen, die heißt Thank Backspin It's Friday und haut jeden Freitag genau das zusammen, was release-technisch passiert. Wir versuchen da so ein bisschen einen Überblick zu schaffen, auch ein bisschen zu selektieren und auch bewusst Künstlern, die halt auf anderen Playlisten vielleicht auf der Starts, auf den Top-Positionen liegen, vielleicht nicht automatisch dahin zu legen, sondern auch mal ein bisschen eine Vielfalt zu zeigen. Durch die arbeite ich mich jede Woche durch. Das ist mein Ergebnis und das wird es auch nächste Woche wieder geben. Da war auch ein Song von euch beiden mit dabei, aber ist ja klar, dass ich den jetzt hier nicht mit erwähne. Das wäre dann... Na komm, ich habe schon ein Interview mit euch gemacht, jetzt machen wir schon einen Podcast zusammen. So. Bis wir bald eine Heiratsannonce irgendwo. Nächstes Interview schon angekündigt, komm, wie weit soll ich denn noch gehen?
Wir brauchen immer ein paar Monate Vorlauf. Also wir wissen ja eigentlich schon, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wegen dem Presswerkslot.
Ja, genau, deswegen sagt mir schon mal Bescheid. Ihr kennt meinen Wahnsinn.
Ich mache uns mal so einen gemeinsamen Google-Kalender auf, Nico.
Da stehen dann jetzt schon alle Releases drin, sodass ihr planen könnt. Ja. Es gibt noch so eine Handvoll Künstler, die ihr auch gut kennt, die ich mit reinwerfen würde, dann könnten wir so das Jahr durchplanen. Das würde mich persönlich freuen. Ja. Oder wisst ihr, wann Badöl die nächste Vinyl ansteht? Dann können wir das auch gleich klären.
Dürfen wir nicht sagen.
Ey, aber es war mir ein Fest mit euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann hört mal zu. Denn jetzt kommt das Album. Und jetzt kommt unser Interview. Alles in den nächsten Tagen.
Danke für die Einladung.
Ja, Mann, vielen Dank. Es war ein, ich war schon an uncooleren Stammtischen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ich hatte nur Wasser, was soll ich sagen? Ja. Einzige Manko. Nein, vielen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, über uns sprechen zu können.
Über unsere Probleme.
Und unsere Probleme.
Ja, genau. Aber dafür sind wir da. Euer Therapie-Stammtisch-Podcast hier. Powered by O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.